Vielen Dank für die feine Einstimmung. Und Deborah, jetzt geht's los. Du bist bekannt, dass du ja sehr spontan bist. Ich habe das getestet. Ich habe ihr nämlich die Fragen vorausgegeben. Sie ist schon ein bisschen weiss, was kommt. Wenn sie gesagt hat, ich will gar nichts von dem wissen, dann bin ich weniger spontan. Und jetzt wollen wir als erstes gerade deine Spontanität testen. Aufgrund von diesen Informationen, die wir bei dich gefunden haben, auf deiner Homepage und sonst, haben wir auf unseren Flyer als Einladung geschrieben, wörtlich, Deborah, fast immer irgendwo unterwegs in der Welt. Frage, stimmt das eigentlich? Oder auch die Frage, was machst du hauptberuflich im Moment?
Ich bin jeden Tag an einem anderen Ort, in einem anderen Hotel und ganz selten zu Hause. Jetzt hatte ich wirklich das erste Mal dieses Jahr 2 Wochen frei. Und ich habe mich so gelangweilt.
Dann gerade eine Anschlussfrage. Du hast gesagt, wir dürfen ein bisschen offen und ehrlich sein zu dir. Und du sagst es dann zu uns auch. Du bist jetzt ungefähr 30-jährig. Oh. Sehnt man sich in diesem Alter nicht langsam ein bisschen noch mehr Sitzleder? Zum Beispiel so an einem schönen Ort fest zu wohnen wie Deinge? Oder eine Familie gründen?
Aber das ist eine Anspielung hier. ich hätte es gedacht, aber im Moment mache ich das sehr, sehr gerne, was ich tun darf. Ich bin sehr dankbar, überhaupt diese Arbeit machen zu dürfen, weil ich so viel erleben darf. Ich darf auch erleben, wie Mädchen geheilt werden. Und das ist etwas, was einen so erfüllt. Im Moment habe ich noch die Power, weiterzugehen. Aber doch, ich will dann schon irgendwann Kinder, wenn du das ansprechen wolltest.
Steigen wir doch ins Thema ein. So richtig Hunger nach Leben. Das kennen wir alle, ob wir jünger oder älter sind. Und du kennst das auch ganz besonders. Als junger Mensch haben nämlich deine Ohren als 12-Jähriger folgenden Satz gehört, der jetzt da kommt. Deborah, ich weiß gar nicht, wie du mit so viel Fett überhaupt rennen kannst. Und jetzt frage ich dich, was ist denn da genau passiert?
Naja, wie man auf dem Bild auch sieht, war ich ein bisschen molliger. Ich hatte mit 12 Jahren schon 77 Kilo auf der Waage, die mich aber nie gestört haben, weil ich eine super Familie habe. Ich habe 3 Brüder. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mir irgendetwas gefehlt hat. Aber dann kommt man eben in dieses Alter, wo Männer auch eine Rolle spielen oder Jungs. Und mein Traummann eben war in dem Training und hat zugeschaut. Und natürlich versucht man dann nicht nur gut zu spielen, sondern wir Frauen versuchen dabei auch gut auszusehen. Ja? Beim Sprungwurf noch kurz lächeln und mit den Augen klimpern. Ja. Ja, und dann kommt er eben danach auf mich zu und ich denke, haha, jetzt wird er mich loben, aber dann fällt dieser Satz. Ich frage mich, wie du mit so viel Fett überhaupt rennen kannst. Das war eine Ohrfeige, das war, als hätte man mir mein ganzes Fundament weggerissen. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen, da ist die Erkenntnis für mich gefallen, egal was deine Eltern sagen, wie toll sie dich finden, für alle anderen bist du fett, hässlich, wertlos.
Und dann hast du ja in der Folge angefangen, ein paar Kilo wegzubekommen, abzumagern oder anfangen zu hungern. Wie haben die ersten Versuche ausgesehen, so ein paar Kilo wegzubekommen?
Ich bin ja erst mal nach Hause und habe meine Mutter fragen müssen, wie man eine Diät macht. Ich hatte das ja nie gemacht. Wir sind Franzosen, wir essen Tag und Nacht. Gestern Abend sind wir auch erst nach dem Gottesdienst nach Hause, haben uns an den Tisch gesetzt und noch gegessen. Das ist normal. Und meine Mutter sagte, weißt du was, lass nur abends die Kohlenhydrate weg und du wirst sehen, dein Gewicht pendelt sich ein. So habe ich angefangen und habe gemerkt, ja, die Kilos purzeln, das funktioniert, aber nicht schnell genug. Gleichzeitig bekam ich Komplimente, gerade von diesen Jungs. Und dann denkt man sich, gut, wie kann man das schneller machen? Logisch, ich lasse das Frühstück auch noch weg. Morgens dieses Magenknurren und sich dann denken, okay, jetzt gebe ich meinem Körper nichts. Dann geht dann die Fettreserven, du wirst noch schlanker. Und dann geht das ganz schnell, bis ich dachte, gut, Mittagessen brauchst du eigentlich auch nicht mehr. Lass doch mal diese ganzen zuckerhaltigen Getränke weg, lass das weg, das weg. Mach mehr Sport. Und schneller als ich denken konnte, war ich gefangen in diesem Denken von, das Gewicht auf der Waage morgen muss weniger sein als heute. Wenn das nicht passiert, dann hast du was falsch gemacht, dann hast du versagt. Mein Ziel war es nicht, wir alle brauchen Kalorien. Mein Ziel war es aber nicht, 2000 oder mehr Kalorien zu mir zu nehmen, sondern mit minus 400 ins Bett zu gehen. Und sehr schnell war ich dann an dem Punkt, wo ich am Tag von einem halben Apfel gelebt habe.
Also es ist immer dramatischer geworden. Wie haben denn deine Eltern, deine Familie reagiert? Ich tue noch ein Bild einblenden, glaube aus dieser Zeit. Reagiert, wo es denn dramatischer geworden ist?
Ja, das zum Beispiel war bei einem Familienfest in Frankreich bei den Verwandten ganz schrecklich. 8 Gänge für eine magersüchtige Horror-Pur. Ich hatte meine Tricks auf Lager. Ich habe zum Beispiel mit der Gabel das Essen aufgenommen, so gemacht, als würde ich es in den Mund stecken, aber bevor es im Mund war, habe ich es in den Ärmel fallen lassen. Und dann habe ich unter dem Tisch immer meine Handtasche versteckt gehabt und dort das Essen reinfallen lassen. Ich weiß, es ist eklig. Oder ich habe das Essen wirklich in den Mund genommen und dann mit der Serviette den Mund abgewischt, aber dabei das Essen wieder ausgespuckt. Sie konnten gar nicht sehen, dass ich nicht esse. Sie dachten immer, ja, was, wieso nimmt sie ab? Das? Und natürlich haben sie versucht, an mich ranzukommen, aber ich habe mich mehr und mehr distanziert. Ich war ein sehr lebensfrohes Mädchen vorher, aber jetzt wurde ich komplett introvertiert, aggressiv, böse. Für mich, ich wollte ja nur abnehmen. Das war mein einziges Ziel. Und meine Eltern standen mir im Weg. Ich dachte, dass sie wollen, dass ich fett werde, wenn sie sagen, iss doch mal was. Und es kam nicht selten vor, dass ich, wenn meine Mutter versucht hat, mit mir zu reden, dass ich ihr die Tür ins Gesicht geschlagen habe und geschrien habe, ich hasse dich, lass mich in Ruhe, ich hasse dich. Was ich nie getan habe, aber die Krankheit war stärker. Mein einziges Ziel war abzunehmen. Und alles andere, was mich gestört hat auf dem Weg, musste ich beseitigen. Deswegen bin ich auch jeden Tag um 5 Uhr auf mein Zimmer, damit ich das Abendessen verpasse. Dieser Moment, wo die ganze Familie zusammensitzt, feiert und schön isst. Ich lag oben in meinem Zimmer, habe geweint, wurde depressiv, bis ich endlich eingeschlafen bin, um dieses Abendessen zu verpassen.
Deborah ist ja auch Sängerin, es war von Jugend auf und sie singt uns das erste Lied und das Lied heisst «Spiegel an der Wand». Möchtest du kurz vorher noch etwas sagen zu diesem Lied?
Ja, also ich glaube, nicht nur wir Frauen kennen das. Diesen Moment, wo man gerade morgens vor dem Spiegel steht und denkt, hallo erstmal, wer bist du? Dich habe ich noch nie gesehen. Dieser Spiegel hat mein Leben bestimmt. Ich habe mich nicht gesehen, wie ich wirklich war. Ich habe mich auch nicht durch Gottes Augen gesehen. Ich habe mich durch die Augen der Männer gesehen. Und da habe ich immer nur fett und hässlich gesehen. Und dieser Song sagt genau das aus zum Schluss des Liedes. Spiegel, du bestimmst mein Leben nicht mehr. Heute weiß ich, durch wessen Augen ich schauen muss. Spiegel.
Mirror, mirror on the wall. Have I got it? 'Cause mirror, you've always told me who I am. I'm finding it's not easy to be perfect. So sorry, you won't defy me. Sorry, you don't owe me. Who are you to tell me that I'm less than what I should be? Who are you? Who are you? Yeah, yeah, I don't need to listen to the list of things I should do. I won't try. I won't try. Mirror, I am seeing a new reflection. I'm looking into the eyes of who made me, and to him I have beauty beyond compare. I know who defines me. Hey, yeah. Who are you to tell me that I'm less than what I should be? Who are you? Yeah, yeah. I don't need to listen to the list of things I should do. I won't try. I won't try. you? Who are you? Yeah, yeah. I don't need to listen to the list of things I should do. I won't try. I won't try. Yeah, yeah. Who are you to tell me that I'm less than what I should be? Who are you? Who are you? Yeah, I don't need to listen to the list of things I should do. I won't try. No, I won't try. 'Cause you don't define me.
Herzlichen Dank, Deborah, für das sehr eindrückliche Lied, wo man merkt, das ganze Herz ist drin, weil es aus eigener Erfahrung kommt. Ja. Jetzt wieder zurück zu deiner Geschichte. Du bist ja dann immer mehr in die Magersucht abgerutscht. Und das erfordert ja eine enorme Selbstdisziplin und Selbstkontrolle. Was für Gedanken treiben einem da an? Was bewegt einem denn, dass man so eine Selbstdisziplin entwickelt, so eine Isonne?
Das kann man sich eigentlich als normaler Mensch gar nicht vorstellen. Gott sei Dank, heute kann ich es mir selber nicht mehr vorstellen. Aber was passiert ist, jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat und die länger als 3, 4, 5 Tage ausgehalten hat, weiß, dass man plötzlich weniger Hunger hat. Man ist eigentlich beflügelt von dem Gedanken, hey, das funktioniert ja, wenn ich heute genauso streng zu mir bin, dann wird es morgen wieder weniger. Und das hat sich zu einer Extreme entwickelt. Es war wirklich das einzige Ziel zu wissen, morgen bist du noch dünner. Du bist besser als die anderen. Während die anderen einfach disziplinlos am Tisch sitzen und alles in sich reinstopfen, hast du die Kraft, das nicht zu tun. Mein Ziel war auch zu sehen, wie andere fett werden neben mir. Also ich habe sehr gerne gekocht. Ich habe 6-Gänge-Menüs schon mittags unter der Woche für meine Familie gekocht. Immer extra Zucker, extra Butter, extra Öl, damit sie fett werden. Wirklich. Und ich saß daneben und habe es nicht geschafft, eine Kleinigkeit zu essen. Selbst wenn ich in der Küche ein bisschen Öl am Finger hatte, ich musste sofort Hände waschen. Aus Angst, das Öl könnte durch meine Haut dringen. Das sind kranke Gedanken, die man entwickelt. Ich dachte auch, wir alle wissen, wie es bei McDonald's riecht, oder? Und ich dachte, wenn ich da reinlaufe und das einatme, werde ich fett. Oder Labello auf den Lippen, das ist ja auch so fettig. Konnte ich nicht tragen, aus Angst, ich würde das verschlucken und da könnten Kalorien drin sein.
Vielleicht noch kurz ganz paar Worte zu Magersucht. Das bringt ja den ganzen Hormonhaushalt durcheinander. Was sind die konkreten gesundheitlichen Auswirkungen davon?
Anfangs habe ich kaum was gespürt, außer dass ich ständig gefroren habe. Mir war ständig kalt, auch im Sommer hatte ich Pullover an. Aber je tiefer ich reingerutscht bin, und es ging ja eigentlich in einem relativ kurzen Zeitrahmen, und ich habe auch sehr schnell 30 Kilo abgenommen gehabt, desto schneller wurden auch die Krankheiten, die ganzen, zum Beispiel beim Haarekämmen hatte ich büschelweise Haare in der Bürste. Das hat mir natürlich Angst gemacht. Wir Frauen, wir mögen ja Haare und das ist unser Heiligtum. Aber noch schlimmer war für mich, gut, penetrante Kopfschmerzen. Im Auto, ihr müsst mal drauf achten, wenn ihr drin sitzt, man lehnt sich gar nicht an. Man sitzt gerade und ich konnte gar nicht anders. Ich bin immer zusammengesackt, kraftlos. Sehr schlimm war es für mich, als ich meine Periode nicht mehr hatte, weil ich, wie ich vorher gesagt habe, irgendwann schon mal Kinder will. Und zu dem Zeitpunkt war das für mich sehr, sehr erschreckend, zu denken, jetzt wirst du nie Kinder haben können. Aber selbst das konnte mich nicht aufhalten. Mir war wichtiger, schlank, schön zu sein, als gesund. Am allerschlimmsten wurde es für mich, als ich eines Morgens aufgewacht bin und mein linkes Bein wie ausgestorben war. Ich hatte kein Gefühl mehr. Ich habe es hinter mir hergezogen. Also in der Schule sah das dann so aus. Das war auch sehr, sehr peinlich. Es hing einfach nur da. Und ich musste jeden Tag zum Arzt. Der hat mich zuerst gefragt, haben Sie irgendwas an Ihrer Ernährung geändert? Und ich dachte, oh, was kann man an einem halben Apfel noch ändern? Nö, habe ich nicht. Und dann habe ich jeden Tag Spritzen bekommen, Vitamin B-Spritzen. Und selbst da dachte ich, da sind doch Kalorien drin. Ich hatte Angst vor dieser Spritze und habe im Wartezimmer schon trainiert mit diesen Medizinbällen, diesen großen, bis die Krankenschwestern das mitbekommen haben. Die haben mich festgehalten, bis ich zum Arzt konnte und mir die Spritze abholen konnte. Und dann habe ich andere Methoden entwickelt, noch mehr Kalorien zu verbrennen. Auch nachts, wenn ich dann aufgewacht bin, bin ich zuerst aufgesprungen, habe Liegestütze gemacht, bin im Zimmer umhergerannt, die Treppen hoch und runter. Hauptsache Kalorien verbrennen. Aber das war natürlich sehr eindrücklich, gerade mit dem Bein. Da hatte ich Todesangst das erste Mal.
Deborah hat ja auch ein Buch geschrieben über ihr Leben, das man dann draussen auch kaufen kann, wer will. Und in diesem Buch schreibt sie einen Satz, und da möchte ich gerne jetzt noch ein bisschen tiefer gehen ins Thema. Du sagst in diesem Buch, die Essstörung ist eigentlich nur ein Symptom für Probleme, die viel tiefer liegen. Jetzt, Deborah, du bist ja eigentlich in einem intakten Elternhaus aufgewachsen. Du hast gute Werte mitbekommen, ein Elternhaus, das fromm ist, das gebetet worden ist. Du bist sogar eine Pastorentochter. Wo ist denn da eigentlich das Problem gewesen?
Grundsätzlich möchte ich sagen, man sucht immer nach dem Problem, das alle Magersüchtigen haben. Das gibt's nicht. Das ist eine sehr individuelle Sache. Bei mir stimmt, ich hatte alles. Mir ging's gut. Große Klappe, immer im Mittelpunkt. Aber ich war unsicher. Ich konnte meine Bibel lesen, habe aber nicht geglaubt, was da drin steht. Ich meine, da stehen ja Verse drin wie, du bist wertvoll, ich habe einen Plan für dein Leben. Das war für mich nie für mich, das war für die anderen neben mir. Und das war mein Problem. Es wurden die Worte anderer Menschen wichtiger als das, was meine Eltern gesagt haben oder als das, was ich am Sonntag gehört habe, weil das ja eh nie für mich war. Weil Gott ja eh nur zu perfekten Menschen spricht, dachte ich. Und das war mein Problem. Und gerade in diesem Teenageralter ist es natürlich wichtig, einen Freund zu haben. Und wenn man das nicht hat, das geht ganz schnell. Dann bröckelt alles zusammen und dann kommt so ein Schuss wie dieser Satz und die Welt zerbricht. Und es geht ganz schnell, bis man dann drinsteckt in der Magersucht und dann braucht man gar keinen Grund mehr. Also für mich war der Auslöser, dieser Satz, die Unsicherheit. Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich wusste nicht, dass ich wertvoll bin. Mir war klar, die anderen Menschen werden Erfolg haben im Leben, aber du, n-n. Und da ging's los.
Und dann hast du ja ganz ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Es war ja am Morgen, um 2 bist du heimgekommen, bist ins Zimmer geschlichen. Und dann, wo du ins Zimmer geschlichen bist, hast du Geräusche gehört im Schlafzimmer von den Eltern. Was ist da genau passiert und was hat das für Auswirkungen gehabt, das einschneidende Erlebnis auf dein Leben?
Also man muss sich vorstellen, ich war wirklich am Ende meiner Kräfte. Ich bin verbotenerweise in dieser Nacht auf ein Konzert gegangen. Meine Eltern hatten immer Angst, weil ich regelmäßig ohnmächtig wurde. Und sie hatten Angst, wenn ich jetzt allein mitten in der Nacht auf ein Konzert gehe, dass mir das dort passiert und ich eventuell totgetrampelt werde. Und so kam ich sehr, sehr leise nach Hause und wollte auch in mein Bett. Aber vor der Schlafzimmertür meiner Eltern bin ich stehen geblieben, weil ich gehört habe, wie meine Eltern mitten in der Nacht wach liegen, weinen und gleichzeitig zu Gott schreien. Das war kein Beten mehr. Das war ein lautes Schreien, ein Gebet zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, zwischen sie wird sterben. Und er wird doch noch was tun. Ich bin näher an dieser Tür. Erst habe ich sie weinen hören und dachte noch, oh, irgendjemand in der Familie ist gestorben. Aber als ich realisiert habe, da geht's um mich, da wurde es mir ganz flau im Magen. Ich bin vor dieser Tür zusammengesackt und hörte meine Mutter sagen, ja, aber wir können ja schon den Sarg bestellen. Ja, mein Hausarzt hatte ihr gesagt, wir können aus medizinischer Sicht nichts mehr tun. Ihre Tochter wird sterben, wenn sie so weitermacht. Wir geben ihr nicht mehr lang. Und mein Vater hat sehr weise geantwortet. Er hat gesagt, nein, wir werden weiter zu Gott schreien. Und dann haben sie gerade weitergemacht. Und ich sitze vor der Tür mit meinen letzten Kräften, Sack zusammen und realisiere in dem Moment, das sind die Menschen, die dir das Leben gegeben haben. Das sind die Menschen, die dich lieben. Und hier in diesem Raum befindet sich etwas, was du komplett losgelassen hast. Weil glaubt mir, Essstörung und Glaube hat für mich nicht zusammengepasst. Jesus kann doch keine Ahnung haben vom Kalorienzählen. Ich habe mich komplett distanziert, aber auch, weil ich wusste, ich mache was, was nicht richtig ist. Und all das brach über mich herein und ich wusste, wenn du leben willst, musst du diese Tür aufmachen. Nach all diesen Monaten, wo ich meine Eltern nur angeschrien habe, wo ich nichts mit ihnen zu tun haben wollte, habe ich in dieser Nacht eine Entscheidung getroffen, die mir das Leben gerettet hat. Ich habe diese Tür aufgemacht und ich denke, Eltern können sich vorstellen, was das für ein Moment gewesen sein muss. Ich stand da, habe gesagt, Mama, Papa, ich brauche eure Liebe, ich brauche eure Kraft, ich brauche eure Gebete und ich brauche Gott. Ich möchte gesund werden. Meine Mutter hat gerade doppelt so laut weiter geweint, aber sie haben mich in die Arme geschlossen. Ich bin zu ihnen ins Bett gekrochen und wir haben das erste Mal wieder zusammen gebetet. Und ich habe tatsächlich am nächsten Morgen das erste Mal wieder gefrühstückt. Das war keine Riesenportion, wir müssen uns nichts vormachen. Ich war nicht am nächsten Morgen 10 Kilo schwerer und geheilt. Aber es war ein wichtiger Schritt, die Entscheidung zu treffen. Ich will gesund werden und ich weiß, ich brauche Gott dazu. Und von da an ging es Schritt für Schritt bergauf. Meine Mutter hat anders gekocht. Wenn ich 3 Karotten gegessen habe, haben sie alle geklatscht und waren glücklich. Das wurde gefeiert. Mein Magen war es ja nicht gewohnt. Ich war nach einem Glas Wasser, hatte ich Bauchschmerzen, ich konnte nicht mehr laufen. Aber jetzt war ich nicht mehr allein. Wir haben Tag für Tag zusammen gebetet. Wenn es mir schlecht ging, habe ich drüber gesprochen. Wir sind Schritt für Schritt diesen Weg gegangen. Und das war der Schlüssel für mich, nicht mehr alleine zu kämpfen.
Danke. Und dann bist ja du umgezogen mit der Familie in eine andere Stadt, ich glaube eben hier am Bodensee runter, und bist in ein neues Umfeld gekommen, hast dann aber nochmal eine neue, weitere Erfahrung gemacht in deinem Leiden mit der Essstörung.
Ich habe ja gesagt, ich bin Pastorentochter und das sind die Schlimmsten. Es ist ja nicht so, dass das Leben so läuft und dann hier oben bleibt. Ich habe nicht nur wieder zugenommen, ich habe die Freude am Essen wiedergefunden, eine sehr große Freude. Ich habe mir all die Nahrungsmittel, die ich mir so lange verboten hatte, gegönnt, aber XXL-Portionen. Schokolade, Chips, Pommes, alles rein. Und was ist passiert? Ganz normal. Ich habe ganz schnell wieder zugenommen. Fast die 30 Kilo. Das ist natürlich bedeckt mit viel Scham, wenn die Leute auf der Straße sagen, hey Deborah, du siehst ja wieder gut aus. Gut war für mich fett. Und dann war ich ganz froh, dass wir umgezogen sind. Für mich war das ein Neustart. Keiner kennt dich. Und ich habe mich wohlgefühlt. Ganz ehrlich, mit diesen 30 Kilo mehr habe ich mich mehr nach Deborah gefühlt als vorher. Ich war nie dazu bestimmt, ein abgemagerter Hungerhaken zu sein. Dafür bin ich viel zu... Okay, ihr versteht mich. Und dann komme ich in diese neue Klasse. 20 Mädchen, ein Junge. Und von 20 Mädchen waren 12 bulimiekrank. Bulimie ist, wenn man eben alles in sich hineinstopft, dann auf Toilette geht und sich den Finger in den Hals steckt. Für mich was ganz Neues, ich kannte das vorher gar nicht. In jeder Pause war das Hauptthema, hey, wie viel hast du abgenommen? Hey, welche Apfeltabletten nimmst du? Welche Nahrungsmittel kann man am besten wieder ausbrechen? Jeden Tag. In der Bibel steht auch was ganz Wertvolles. Worte haben Macht. In den Sprüchen steht es. Worte haben Macht über Leben und Tod. Und genau wie bei der Magersucht. Ich habe mich von diesen Worten füllen lassen und nicht von dem, was in der Bibel steht. Weil ich habe zwar überall erzählt, Gott hat mich aus der Magersucht geheilt, ganz stolz und alle, wow. Aber ich hatte außer dem gemeinsamen Beten mit meiner Familie, hatte ich da keine persönliche Beziehung zu Jesus. Ich habe nicht gebetet alleine. Das war nur so ein Familiensport. Und in dem Moment hatten die Worte meiner Mitschülerin wieder Macht über mich, weil ich das jeden Tag gehört habe. Und dann kam es zu diesem Tag, wo ich einmal im Monat haben wir Frauen so Fressattacken, manchmal auch öfter. Die Frauen hier werden mich verstehen. Und ich habe wieder schön Schokolade in mich hineingestopft. Und da dachte ich, als ich vorm Spiegel stand und dachte, boah, bist du hässlich und fett. Ich könnte es doch einmal ausprobieren. Nur einmal. Ich bin ins Bad, ich werde das nie vergessen. Mit meinem tragbaren CD-Player. Die Dusche aufgedreht, damit alle denken, ja, die nimmt ein schönes Bad. Ich habe mich über diese Kloschüssel gebeugt. Mit dem Finger in den Hals gesteckt. Wisst ihr was? Es ging so leicht. Es ging so leicht, dass aus diesem einen Mal ganz schnell nicht nur zweimal, dreimal, sondern 16, 18 Mal am Tag wurde. Weil das halt so ein Kreislauf ist, so ein Teufelskreis. Man isst, man erbricht, der Magen ist leer. Das Ganze geht von vorne los, den ganzen Tag über. Verbunden mit viel Depression, Schmerz, Herzrasen, Kopfschmerzen. Und ganz schlimm, ich habe das so extrem gemacht, dass ich zum Schluss immer Blut gespuckt habe.
Jetzt möchte ich mal gerne noch etwas hören zu dem Satz, der eigentlich über dein ganzes Leben, deiner Geschichte mit Magersucht steht. Das ist der Satz, der Glaube und die Liebe der Eltern haben mich gesund gemacht. Über die Eltern haben wir schon einiges gehört. Ich würde gerne noch etwas rauskützeln. Nachher gehen wir dann am Schluss vom Gottesdienst noch mehr in die Tiefe, aber vielleicht als erster Gedanke. Was ist denn das für ein Glaube? Und wie hat der Glaube dir geholfen?
Für mich hat es ganz einfach und banal angefangen. Wir denken immer, oh, der Glaube, das ist sowas Komplexes, Anstrengendes und ich komme da eh nie rein und deswegen wagen wir gar nicht die ersten Schritte. Aber für mich, die ersten Schritte waren einfach, mir Bibelverse aufzuschreiben. Ich bin eine Frau, auf pinkes Papier. Habe meine Badezimmerwand damit zutapeziert, mit Versen eben, wie ich vorher gesagt habe, du bist wertvoll, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe einen Plan für dein Leben. All diese Sachen, Worte, die auch Macht haben, habe ich überall in meiner Wohnung eigentlich verstreut und habe mir das jeden Tag vorgelesen. So fing mein persönlicher Glaube an, zu sehen, okay, Gott denkt ganz anders über mich als die Menschen. Ich habe auch diese Bibel, die man gerne am Sonntag mit in den Gottesdienst nimmt, damit es die anderen sehen, habe ich auch mal wirklich aufgeschlagen, täglich. Und ich habe auch Gott gebeten, ich habe gesagt, hey, schenk mir Lust darauf, ich habe keine Lust eigentlich in der Bibel zu lesen, das ist ja so langweilig. Seien wir mal ehrlich, das denken so viele. Aber Gott hat mir die Augen geöffnet. Und hat mich immer auf Verse gebracht, die mich ermutigt haben. Ich habe angefangen, zwischen den Zeilen zu lesen. Und das ist das, was Gott tut, wenn wir ihn drum bitten. Du wirst die Bibel so lesen, wie du es für dich wirklich auch brauchst, wie Gott es für dich individuell geschrieben hat. Ich habe gebetet und dadurch wirklich konstant einen Bezug gespürt. Ich habe das heute noch, man muss das bewusst machen. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, höre ich das gleiche Lied. Das ist ein englisches Lied. Your presence is heaven. Deine Gegenwart ist der Himmel für mich. Einfach, um mir bewusst zu machen, Gott ist da. Und es geht erstmal um Gott. Und alles, was dann passiert, auch wenn es Krebs ist, wenn es finanzielle Nöte sind, wenn die Kinder drogenabhängig sind, all das fällt unter die Gegenwart Gottes. Und ab diesem Punkt, ab diesem festen Fundament, kann man im Leben starten.
Danke vielmals vorerst. Jetzt ist Zeit nachher, dass Deborah uns nochmal ein Lied singt. Und sie singt ein Lied, das sie mit sehr viel Herzblut singen wird. Powerful, wo sie einerseits die Schmerzen beschreibt, die sie erlebt hat im Zusammenhang von der Essstörung. Auf der anderen Seite singt sie auch vom Licht im Dunkel. Sie singt vom Weg, den sie gefunden hat, aus der Hoffnungslosigkeit und vor allem auch, dass du keine Angst mehr hast vor dem Spiegel.
Have you ever felt ashamed, afraid that someone knows your secret? Have you ever lost yourself, consumed by insecurity? Do you ever feel the pain, betrayed by your own reflection? I know how you feel, I've been there. Have you ever wondered why you cry and cry yourself to sleep? Have you ever really prayed that weight would lift and drift away? Do you think you've had enough? True love is what you hunger for. I know how you feel. I've been there, but I saw my light shining in the darkness. I found a way out of my hopelessness. I am alive, and life is worth the living. I am beautiful, wonderful, powerful. Oh, 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 eh, eh. Oh, 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 eh, eh. Yeah. Hey, yeah, yeah. Can I tell you who you are? A star who found her smile again. Can I tell you what I see? You're free to live and love yourself. Are you ready for a change? Today it all can turn around. I know how you feel. I've been there. But there is a light shining in your darkness. There is a way out of your hopelessness. You are alive, and life is worth the living. You are beautiful, wonderful, powerful. Oh, 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 eh, eh. Oh, 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 eh. Mirror, mirror on the wall, I'm not afraid of you at all. Finally I see myself, not compared to someone else. And I am beautiful, wonderful, powerful. 'Cause I saw the light shining in the darkness. I found a way out of my hopelessness. I am alive. Oh, oh, eh, eh. You are alive.
Wir kommen jetzt in die Schlussrunde. Deborah, du hast einmal diesen Satz geprägt. Ich finde das ein Hammersatz, du hast gesagt. Nein. Da ist er. Eine positive Ausstrahlung hat viel mehr Anziehungskraft als eine schlanke Figur. Frage dich, wie kommt man zu dem?
Ich habe es erlebt. ich habe vorher schon gesagt, selbst als magersüchtiges Mädchen habe ich immer andere Frauen beneidet. Aber insbesondere, haltet euch fest, mollige Frauen. Mollige Frauen haben oft viel mehr Ausstrahlung. Ich sag nicht immer. Aber ich fand das so beeindruckend. Das waren die Frauen, zu denen ich gerne bin. Ich bin gerne zu ihnen hin und habe einfach nur genossen, dass sie das Leben genießen. Ich sage nicht nur, mollige Frauen genießen das Leben. Aber in dem Moment kam für mich das genauso rüber. Und heute muss ich sagen, erlebe ich auch, oder ich habe jetzt verstanden, die Männer, die sich damals um mich gesorgt haben, gesorgt, das sage ich schon, die fanden mich nicht als Frau attraktiv, sie haben sich gesorgt. Das war immer, oh, die Deborah ist so zerbrechlich, oh, das war nicht, wow, das ist eine starke Frau. Und heute, ich bin so erfüllt durch alles, was ich erlebt habe. Ich bin so dankbar. Ich weiß jetzt, worauf es im Leben ankommt. Natürlich, ich bin eine Frau, ich habe meine Krisen und denke, oh, du müsstest mal 3-4 Kilo abnehmen und dann tue ich es nie. Ich bin eine ganz normale Frau heute. Ich bin ganz normal. Aber ich merke, dass durch die Lebensfreude und die Ausstrahlung sich viel mehr Menschen angezogen fühlen, als durch einen perfekten Körper, perfektes Aussehen. Da endet es ja sehr, sehr oft schon. Perfekt, perfekt, Punkt. Aber ich habe viele Frauen, ich bin ja viel im Musikbusiness, Showbusiness unterwegs. Ich habe viele perfekte Freundinnen und ich kenne ihr Herz und ich kenne die Leere da drin und ich würde um nichts in der Welt mehr mit ihnen tauschen wollen.
Du sprühst ja so richtig nach Lebensfreude oder von Lebensfreude mit dich erlebt. Aber eine Frage würde uns noch interessieren. Spürst du heute keine Nachwirkungen oder Verletzlichkeiten von deinen Essstörungen her? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Heute bin ich relativ stark. Wie gesagt, ich glaube, ich tick wie jede normale Frau. Aber es stimmt, dass es sehr viele Jahre ging. Die ganze Essstörung ging 7 Jahre, bis ich komplett raus war. Ich hatte immer wieder Rückfälle, auch gerade das Erbrechen. Da konnte ich mal 6 Monate keinen Rückfall gehabt haben und dann kam es wieder. Und dann kamen natürlich diese Schuldgedanken. Ich habe mir immer Schuld zugesprochen, auch vor Gott, weil ich immer gesagt habe, ja, er hat mich geheilt. Und dann fängst du wieder damit an. Und ganz schnell geht der Strudel eigentlich wieder nach unten los. Aber ich habe gelernt, und das hat mich die Bulimie wahrscheinlich gelehrt, da gab es einen Tag, wo ich weiß, das ist nicht sehr appetitlich, aber wo ich über der Schüssel hing und danach zusammengebrochen bin, geweint. Man fühlt sich elend danach. Und dann dachte ich mir, Moment, wenn es wirklich stimmt, dass Gott alles sieht, dann habe ich ein Problem hier, dann sieht er das auch. Und dann werde ich jetzt aber nicht mehr wegrennen. Dann werde ich mit ihm offen sprechen, in meinem größten Dreck, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich werde ihn um Hilfe bitten, nicht nur mit der Familie, sondern persönlich. Und ich werde in ganz einfachen Worten, an diesem Tag habe ich nur gebetet, ich weiß, du siehst, was hier abgeht. Ich bitte dich, vergib mir und hilf mir raus. Immer wieder. Und das ist das, was ich heute tue. Ich bin heute noch nicht perfekt. Ich weiß, jetzt seid ihr erstaunt. Aber wenn ich falle, dann weiß ich, in wessen Arme ich falle. Und dann weiß ich, dass es für ihn keine zu große Sünde gibt, kein zu großes Versagen. Wichtig ist, keine Zeit zu verschwenden, sondern sofort zu ihm zu kommen. Weil wir werden nie perfekt sein. Und dafür ist er da. Und heute sehe ich Gott als diesen liebenden Vater, der endlose Geduld hat. Glaubt's mir, wenn er mich miterlebt hat, dann gibt's für euch auch genug. Aber zu dem ich immer kommen kann, so wie ich jetzt bin. Ich muss nicht auf morgen warten, auf keinen besseren Tag, an dem ich vielleicht weniger wiege oder besser aussehe, sondern so wie ich heute bin, bin ich gut genug für ihn. Und so möchte er mich heilen und mir helfen.
Ihr habt ja gemerkt, ich habe ja das Buch gelesen von ihr im Vorfeld. Manchmal ist es gut, wenn man ein Buch muss lesen. Und in diesem Buch gibt es ein Kapitel, das hat mich ganz besonders beeindruckt, weil ich nicht so mit Magersucht zu tun hat, aber ich glaube, ein wichtiger Meilenstein war in deinem Leben. Und ich glaube, es ist auch hilfreich für andere Menschen, dass du diese Phase von deinem Leben nicht verschwiegen hast. Es ist einfach das Kapitel, das heisst auf Deutsch übersetzt, Joe muss weitergehen. Es hat ja keinen Sinn, dass ich das jetzt vorlese, sondern erzähl doch selber die Geschichte, die geendet hat in einer Entscheidung damals am Bodensee auf einem Stein. Hat mich echt beeindruckt.
Ich kam ja aus der ganzen Essstörung, habe mich als geheilt gesehen und bin damals so ziemlich in das Party- und Clubleben abgerutscht. Das heißt, ich war wirklich von Donnerstag bis Sonntag praktisch nur in der Disco mit sämtlichen Alkoholvergiftungen und all dem, was so dazugehört. Hab meinen Eltern natürlich nichts gesagt. Ich bin ja eine gute Pastorentochter. Ich habe auch Sonntagmorgen schön im Gottesdienst mitgesungen mit so einem Schädel. Ich kann es nicht empfehlen, aber das war mein Leben. Und natürlich war ich nicht zufrieden mit diesem Doppelleben und es hat mich innerlich zerfressen. Ich dachte mir, Christsein ist eigentlich so langweilig, das will ich nicht. Und das Partyleben ist so toll, aber das Problem ist, man merkt sehr schnell, da ist kein Fundament drunter. Und wenn dann irgendwas passiert, sind alle deine Freunde weg und dann ist niemand mehr da, der dich auffängt. Und in diesem Kampf befand ich mich. Gleichzeitig war ich mit meinen Brüdern auf Tournee. Die sind alle musikalisch, ich habe 3 Brüder. Und wir hatten es immer auf dem Herzen, Menschen von unserem Glauben zu erzählen, von dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich war die einzige Sängerin, also die einzige mit Mikrofon. Und es war klar, am Schluss von diesem Konzert sprichst du über das Kreuz. Du sprichst über den vergebenen Jesus. Es war für mich super schrecklich, weil, ich meine, mit dem Leben, was ich da geführt habe, hat es nicht ganz zusammengepasst. Und mir war klar, dieser Jesus konnte mir nicht mehr vergeben. Nach der Essstörung, nach all dem, was ich falsch getan habe, meinem Partyleben, jetzt auf der Bühne stehen und einen auf heilig machen? Aber ich hatte keine Wahl. Ich war die Einzige mit Mikrofon. Und dann hörte ich mich selber sagen, hey, weißt du was? Egal, was du getan hast, Jesus möchte dir vergeben. Und das ist die Gefahr, wenn man Sonntag für Sonntag im Gottesdienst sitzt oder als Pastorentochter aufwächst. Man kann es ganz leicht runterrattern. Man hat so oft gehört, mir wurde schlecht, während ich mich hörte. Mir wurde so schlecht. In meinem Kopf hörte ich immer wieder diese Stimme von du Heuchlerin und Gott hasst dich. Dann habe ich noch was gemacht. Ich hatte einen riesen Mut an dem Abend. Das sage ich tatsächlich. Und wenn du willst, dass Gott dir vergibt und wenn du einen Neustart mit ihm wagen möchtest, komm doch nach vorne. Von diesen 300-400 Leuten waren so circa 70% zum Schluss vorne. Mir war richtig schlecht. Das war der Moment, wo ich das Mikrofon abgegeben habe, meinem Bruder. Ich bin von der Bühne, ich konnte nicht mehr, ich war fertig mit allem. Und dann bin ich nach Hause gefahren, an den Bodensee. Es waren sicher 3-4 Stunden zu fahren. Die ganze Fahrt, diese Kämpfe in mir. Ich habe geweint, Rotz und Wasser. Und am Bodensee angekommen, bin ich noch angehalten. Ich bin auf diese Kieselsteine zum See gelaufen. Mir war klar, irgendwas muss passieren. Ich kann nicht mit dem Gedanken leben, dass Gott mich hasst. Und wenn es doch so ist, dann will ich einen klaren Schlussstrich zwischen unsere Beziehung, weil dann lebe ich ganz in der Welt. Dann brauche ich ihn auch nicht mehr. Das erste Mal seit langem habe ich aufrichtig wieder gebetet. Nicht so mit den anderen in der Gruppe vorm Konzert, segne das Konzert. Es ist gefährlich, wenn man damit aufwächst. Manchmal ist das Herz nicht mehr ganz dabei. So war es bei mir. Und mein aufrichtiges Gebet klang dann so: Hallo erstmal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich bin die Schwester von den heiligen 3 Brüdern. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob du mich hasst oder nicht. Ich würde es sogar verstehen, wenn du es tun würdest. Aber dann zeig es mir ganz deutlich, weil dann bin ich durch mit dir. Ich brauche heute ein klares Zeichen, dass du mir vergeben kannst. Aber mir war schon klar, dass Gott nicht zu Blondinen spricht. Gott spricht ja nur zu Pastoren. Oder denen, die Theologie studiert haben oder sonntags in der ersten Reihe sitzen. Aber doch nicht zu Blondinen. Dachte ich. Aber Gott ist anders. Ich bin nach Hause weinend eingeschlafen. Und in dieser Nacht hatte ich einen Traum, der mein Leben verändert hat. Ich habe von den 3 Kreuzen geträumt, von denen ich selbst gesprochen hatte an dem Abend. Ich habe die Worte gehört, die ich selbst ausgesprochen hatte. Und diese Riesenhand, von der ich wusste, das ist Gottes Hand, die aufs mittlere Kreuz gezeigt hat und gesagt hat, das war so eine starke Stimme. Deborah, auch für dich habe ich das getan. Auch für dich. Wenn man sowas erlebt, kann man nicht mehr wegrennen. Und mir war klar, da kann man jeden Namen einsetzen, egal wie viel Müll man gebaut hat, egal wie tief man gesunken ist. Auch für dich hat er das getan.
Wunderbar, Gott redet auch zu Blondinen. Und zwar ganz deutlich. Und jetzt hast du eigentlich schon den Steilpass gegeben, ohne dass du es weisst, noch für die nächste Frage. In der Bibel gibt es ja ganz einen zentralen Vers, wo das ganze Evangelium eingepackt ist in einem Vers. Und das ganze Fundament vom Evangelium ist da vorne auf der Leinwand. Gott hat den Menschen seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Deborah, was bedeutet das für dich ganz persönlich, der Vers?
Nach diesem Erlebnis, nach diesem Traum natürlich alles. Bei diesem Vers, der eigentlich einer der bekanntesten ist, ist genau die Gefahr da, weil wir ihn so oft gehört haben, dass man ihn einfach nur so, naja, ist halt so. Aber dass wir die ganze Kraft und Macht, die dahinter steckt, seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nur glauben, mehr ist es gar nicht, das ewige Leben hat. Und das heißt, es geht ja noch weiter. Es heißt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Alles, was da an diesem Tag am Kreuz passiert ist, das können wir Menschen nicht begreifen. Aber es bedeutet für dich, dass du Heilung erleben darfst, dass du das ewige Leben bekommen darfst, dass du Wunder erleben darfst hier auf Erden. Und das bedeutet dieser Vers für mich einmal die endlose Liebe Gottes. Ich meine, wer gibt seinen Sohn einfach so her, den einzigen Geliebten, und lässt ihn leiden? Lässt ihn leiden. Dafür, dass wir Versager Menschen das ewige Leben bekommen dürfen. Das ist doch unglaublich. Für Versager gibt er sein Bestes. So eine Liebe kann kein Mensch toppen. Und das ist die Liebe, dieses Fundament ist für jedes Leben, um wirklich auch Wunder zu erleben danach. Ich weiß, darauf muss man aufbauen. Das ist wie mit den Mädchen mit Essstörungen, die ich betreue. Ich kann noch so lange, ich mache Fernsehinterviews, ich gehe in Schulen, da heißt es immer, aber bitte nicht über Gott sprechen. Ich kann es mittlerweile nicht mehr. Weil ich kann ja noch so lange erzählen und hier und da und du musst das machen. Wenn du nicht Gott als Fundament hast, ich garantiere Rückfälle. Ich garantiere es. Es geht gar nicht ohne Gottes Liebe.
Ihr merkt, Deborah hält jetzt nicht mehr auf ihrem Stuhl aus. Jetzt stehe ich auch auf, noch für die letzte Frage. Deborah, was sagst du zu Menschen, die das lesen, die das vielleicht sogar wissen, aber sagen, ich will das, aber ich finde den Weg nicht dazu. Was sagst du zu solchen Menschen?
Dass es eben ganz einfach ist, wie ich vorher schon gesagt habe. Es ist ein Gebet zum Starten und zu sagen, ja, ich will. Jesus, komm in mein Leben und übernimm die Kontrolle. Punkt. Wichtig sind die Schritte danach dann, dass man dranbleibt. Es ist so leicht, gerade wenn man so eine Geschichte hört, das ganz emotional zu finden und toll. Und morgen wieder zu vergessen, weil morgen schon wieder alles SCH ist und die Rechnungen kommen und so weiter. Das sind die Momente, wo du Gottes Hand greifen sollst. Und deswegen ist mein Rat wirklich, wie mit dem Lied, das ich jeden Morgen höre, erstmal das Bewusstsein. Es gibt einen Gott und er ist da und seine Gegenwart ist genug und seine Liebe ist genug. Dann fang an, in der Bibel zu lesen und bete, bete, bete. Wir unterschätzen die Macht des Gebetes. Wenn meine Eltern nicht so gebetet hätten, sie beten bis heute, wäre so viel Müll in meinem Leben passiert. So viel Müll. Und wichtig ist auch ein Punkt, und da habt ihr hier einen wunderbaren Ort, Anschluss zu finden in einer Gemeinde, in einer Kirche. Ich sag's, muss nicht hier sein. Wenn du dich woanders wohlfühlst, ist super. Ich fühle mich hier sehr wohl, das muss ich auch mal sagen. Ihr seid so extrem freundlich. Darüber habe ich mit meinem Bruder noch gesprochen. Ganz toll. Aber es ist wichtig, nicht alleine diesen Weg zu gehen. Alleine wird man immer wieder fallen. Und wenn du da sitzt und das auf dem Herzen hast, kannst du gerne auch nachher noch auf mich zukommen oder auf dich und das Lobpreisteam, denke ich sicher auch, wer dir gerade gefällt. Und wir beten gerne mit dir und machen diesen Punkt fest.
Jetzt freuen wir uns noch auf ein nächstes Lied, das auch gut dazu passt, das ganz einfach heisst «Unschuldig». Und nachher werde ich noch beten mit uns allen. Bis so gut.
Das ist Das Lied sagt eigentlich genau das aus, worüber wir gerade gesprochen haben. Gott sieht dich mit all deiner Schuld, aber komm vor sein Kreuz und er wird dir die Vergebung aussprechen. Vielleicht machst du dir auch während des Songs Gedanken über dein Leben, wo du gerade stehst. I stand accused. There's a list a mile long of all my sin and everything that I've done wrong. I'm so ashamed. There's nowhere left for me to hide. This is the day I must answer for my life. My fate was in the judge's hands, but then he turns to me and says, I know you, I love you, I gave my life to save you. Love paid the price for mercy. How can it be? I can't begin to comprehend what kind of grace would take the place for all my sin. I stand in awe now that I have been set free, and the tears well up as I look at the cross, 'cause it should have been me. God has. He stretched them out for me and says, I know you, I love you, I gave my life to save you. Thank you. With everything I am, I praise you. So grateful for these words I heard you say. 'Cause he knows you and he loves you. He gave his life. Will ich mir die Freiheit rausnehmen. Ich würde super gerne für euch beten. Mich können wir kommen zu Jesus laufen lassen. Ich habe es gerade auf dem Herzen, weil dieser Song ist so mächtig und er sagt, die Liebe hat den Preis bezahlt, wir hatten so viel von der Liebe. Die Liebe Gottes hat den Preis bezahlt, damit du heute hier sein darfst, Ja sagen darfst und diese Liebe annehmen darfst. Wir kennen uns hier alle nicht. Und ich würde euch bitten, die Augen mal zu schließen, bevor ich für euch bete. Aber vielleicht gibt es doch ein, zwei Menschen, die heute hier sind und genau wissen, diese Geschichte hätte meine sein können. Und ich weiß ganz ehrlich nicht, wo ich stehe. Oder ich komme Sonntag für Sonntag, aber eigentlich bin ich so leer. Und eigentlich wünschte ich, ich würde ganz dastehen und ganz mit Gott leben können. Wenn du das bist, ich will dich hier nicht outen. Wir sind eine Familie und wir stehen zueinander. Aber weißt du, damals an diesem Konzert habe ich nur geblufft und ich habe es runtergerattert. Aber heute weiß ich mehr als alles, dass diese Liebe Gottes echt ist und dass es der wichtigste Schritt ist, den man gehen kann, Ja zu sagen zu Jesus. Und ich werde nicht lang drum herum reden. Aber wenn du heute da sitzt und es schaut keiner umher und sagst Ja zu Jesus, ich will ihn ganz in meinem Leben, heb doch kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich bete. Es geht nicht um ein Outing heute. Wenn du das, Dankeschön. Dankeschön. Seid mutig. Das ist das Wichtigste, was ihr tun könnt. Dankeschön. So schön, euch zu sehen. Ich werde für euch beten, kurz und knackig. Und ich würde jeden in diesem Raum bitten, nachzubeten. Ob leise oder laut, ob im Herzen, aber von Herzen. Jesus, ich komme zu dir. Ich habe deine Stimme gehört. Und ich bitte dich, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Von heute an möchte ich mit dir gehen. Danke für das Kreuz. Ich liebe dich. Amen. Amen. Wow.